Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute die Laila Christian dabei, Personalexpertin und auch unsere Personalleitung bei Vivatex. Freue mich sehr, dass du da bist, Laila.
Danke, Florian, dass ich heute mit dir sprechen darf. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert, dass wir manchmal unterschiedliche Einstellungen zu Leadership haben. Und jetzt habe ich dich gechallenged, dass wir heute mal darüber sprechen.
Sehr gut, freue ich mich drauf, genau.
Vivatalks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Ich mich auch. Erstmal Frage, was ist für dich dieser Unterschied zwischen Leadership und Management?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe gelernt, für mich sind es zwei unterschiedliche Bereiche. Mhm. Wenn ich an Management denke, dann denke ich immer ganz stark an das gesamte Unternehmen bei uns. Also dann denke ich so an die Gesamtstruktur. Was gibt es da so verschiedene Aufgaben, so klassisch, ja, zum Beispiel Personal ist ein Teilbereich oder Vertrieb ist ein Teilbereich. Da bin ich so auf dieser Ebene unterwegs. Das muss man alles managen, das Ganze. Mhm. Und bei Leadership, da denke ich ganz stark an quasi so von Mensch zu Mensch. Also da verstehe ich drunter so die konkrete Führungsaufgabe. Ich habe jetzt als Unternehmer und Führungskraft letztendlich beide Aufgaben. Ich bin auf der einen Seite Unternehmer und deswegen für mich auch, sage ich mal, fürs Management zuständig. Und auf der anderen Seite bin ich Führungskraft und habe Mitarbeitende, die ich führe. Und so ist für mich innerlich die Unterscheidung. Ob das aber den akademischen Begriff trifft, das weiß ich nicht.
Du bist sehr nah dran, aber jetzt hast du was Spannendes gesagt, und zwar, dass Personal für dich Management ist. Jetzt hast du natürlich den Personaler vor dir sitzen und für mich ist gerade Personal halt Leadership. Ja. Total. Ich glaube, es gibt die Personal-Admin, die im besten Fall die nächsten Jahre automatisiert wird. Und dann gibt es wirklich Themen wie Führung, visionäres Denken, Unternehmenskultur, Wertekonstrukt im Unternehmen, was für mich sehr viel Leadership ist. Aber ich finde auch, dass Leadership wirklich so die Vision ist, dieses nach vorne gehen und Leute mitreißen, auch die Ziele zu verfolgen, weil sie es einfach auch gut finden, diese Ziele mit dir zu verfolgen.
Absolut. Ich glaube, dieser Bereich der Zielsetzung, das ist auch was, was wir gelernt haben, dass ganz, ganz wichtig ist, dass die Mitarbeitenden wissen, wo geht das alles hin? Wofür machen wir das alles? Ne? Und da muss ich aus meiner Sicht ganz, ganz früh anfangen, dass ich erstmal überlege, was sind denn überhaupt meine Unternehmensziele? Die können ja ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Manch einer sagt, ja, zum Beispiel Beständigkeit ist mein Ziel, es soll alles so weiterlaufen im Unternehmen, wie es ist am besten, wir sind alle zufrieden, das ist auch ein valides Ziel. Ne? Ja. Vielleicht gibt es auch manche Unternehmen, gibt ja gerade in Deutschland wirtschaftliche Schwierigkeiten, es geht bei manchen bergab, dann kann auch das Ziel mal sein, dass man sagt, okay, wir müssen im Endeffekt alles, ob es jetzt Umsatz ist, Mitarbeiter, Fabriken, müssen wir reduzieren die nächsten 5 Jahre um so und so viel Prozent. Ja, auch das ist am Ende erstmal ein Ziel, hilft halt nichts, aber ist auch ein Unternehmensziel. Und nur wenn ich das quasi erstmal festgelegt habe und weiß, dann kann ich für mich erst im zweiten Punkt dann erst anfangen mit Leadership, weil ich als Führungskraft oder auch Geschäftsführer, was auch immer, ich muss ja diese Dinge wissen, wenn ich die dann quasi auch mit den Mitarbeitern zusammen quasi erarbeiten und nach vorne bringen möchte, weil dann muss ich auch schauen, wie bringe ich da die Mitarbeiter quasi rein in diese Welt, in diese Zielsetzung. Ich kann ja nicht einfach mich hinstellen und sagen, so, das sind die Ziele, macht mal. Ne? Ja. Sondern muss ich auch gucken, das ist sehr interessant, vielleicht magst du auch ein paar Worte dazu sagen, wie mache ich das denn eigentlich? Ne? Wie bringe ich letztendlich Mitarbeitende dazu, zu sagen, ich kann mich identifizieren mit den Zielen, mit den Werten des Unternehmens, wie kann ich die da abholen?
Mhm. Vorneweg zu dem, was du gerade gesagt hast, ich finde halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist die Authentizität. Ne? Du kannst ja als Unternehmer nicht irgendwie Ziele verfolgen, hinter denen du gar nicht stehst.
Ja.
Haben auch Führungskräfte oft das Problem. Ne? Man nimmt da irgendwie eine schicke Managementposition für viel Geld an und muss dann Sachen durchpressen, hinter denen man gar nicht steht. Merken die Mitarbeiter, ist nicht authentisch, wird nicht funktionieren. So, wie gehe ich vor? Und ich finde die Perspektive spannend, weil du sagst, um Mitarbeitenden so ein bisschen zu überzeugen, mitzugehen. Ne? Und für mich geht es eigentlich da los. Du definierst deine Strategie, wo willst du hin? Du definierst, wie soll dein Unternehmen aussehen, arbeiten? Welche Ziele verfolgt ihr? Wofür steht ihr? Und im besten Fall startest du schon im Recruiting, Leute einzustellen, die zu dir passen. Mhm. Weil dadurch sparst du dir so viel Widerstand und Arbeit mit Menschen. Es gibt ja Leute, die auch zu deinem Unternehmen passen. Ne? Aber das erlebe ich tatsächlich ganz, ganz oft. Ne? Jedes Unternehmen, das wir so beraten will, immer nur die High Performer und High Potentials haben. Und es sollen immer Leute sein, die super veränderungsbereit sind und innovativ denken und Technologie lieben und was es alles gibt. Aber manchmal bin ich dann in ein Unternehmen und kriegst du meine ausgedruckten Personaldokumente, die dann im Ordner abgelegt werden. Denke mir so, ich weiß nicht, wie lange die High-Performer, die so digital denken, bei euch bleiben werden.
Ja, ja.
So, und dann ist der nächste Schritt, dass man irgendwie sauer ist, oh nee, die junge Generation, die wechseln alle paar Monate ihren Job oder die sind nicht mehr so motiviert. Und das ist halt auch super schade, weil da muss ich mir ehrlich mal die Frage stellen, habe ich genau definiert, welche Leute eigentlich zu mir passen. Und das ist nicht nur fachlich, ne? Das ist auch menschlich und das ist auch, welche Ziele haben diese Menschen? Ne? Und es gibt auch Menschen, die einfach diese Werte Familie, Freundschaft, Zusammenhalt, Beständigkeit super schätzen und das ist genauso positiv wie alles andere und es gibt auch die richtigen Unternehmen für diese Menschen. Aber so ein Appell von mir an viele Unternehmer, so diese Marketingfarbe, die auf ganz viele Stellenprofile und Unternehmenswerte auf Webseiten drauf gepinselt werden, halte ich für absolut nicht sinnvoll. Und da tut man sich als Unternehmen keinen Gefallen und man tut auch dem Bewerber keinen Gefallen.
Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass gerade jetzt im KMU-Bereich, so aus meiner Erfahrung raus, diese Personalfunktion oder dieser Personalbereich so etwas stiefmütterlich gehandhabt wird. Ja. Oft gibt es bei kleineren Unternehmen gibt's gar niemanden, der diese Stelle besetzt, der Personalleitung nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und hinzu kommt, dass der ein oder andere Unternehmer vielleicht jetzt auch nicht den größten Fokus darauf setzt, aber oft gar nicht bewusst, sondern letztendlich, weil man hat ja immer eine gewisse Prägung, sei es jetzt durch sein Studium oder durch die Ausbildung, was auch immer, die ist meistens sehr, sehr operativ geprägt, dass man sein Geschäft versteht, sein Business versteht. Dann hat man als Unternehmer ja noch 100.000 andere Herausforderungen neben Personal, also Kunden, dann quasi das ganze Fulfillment, ja, dass das alles funktioniert. Und dann, glaube ich, werden diese Punkte vergessen und man empfindet das Personalthema quasi als etwas, was man so nebenbei mitmacht, ja, was irgendwie funktionieren muss und man hat ja seine Leute und dann, ja, wenn man jemand Neues braucht, dann halt Stellenanzeige raus, ne, und dann ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man eigentlich sagt, man braucht ja so einen Prozess quasi, man muss ganz früh anfangen in der Überlegung, dass man sagt, man hat diese Unternehmensziele und die muss man dann runterbrechen, schon auf den Recruiting-Prozess bezogen. Ich glaube, das ist für viele Unternehmer schon eine total Neuigkeit, dass man in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel oder in der Analyse von Unterlagen, die man von einem Bewerber bekommt, schon mal überlegt, passt diese Bewerbung oder passt diese Person zu den Zielen und Werten, die ich als Unternehmen habe?
Ja.
Weil man erlebt ja ganz oft in Bewerbungssituationen oder in Gesprächen mit anderen Unternehmern, da werden eigentlich nur so diese, sagen wir, 0815 Fragen gestellt, so diese, die man halt so kennt, ja, in einem Gespräch. Und dann wird vielleicht noch gefragt, Gehalt und Urlaub und diese Dinge. Und dann wird eingestellt, ne? Und dann wird im Endeffekt so ein Stück weit, wie soll man sagen, wird das einfach ausprobiert, ne? Ob das zusammenpasst.
Tatsächlich.
Ja. Aber wenn man jetzt mal als Unternehmer das zu Ende denkt, viele Unternehmer im KMU-Bereich, die sind ja zum Beispiel sehr stark so in der Kundenbeziehung. Da kommen ja viele her, dass sie einfach sehr gut mit Kunden umgehen können, sehr gut das laufende Geschäft quasi führen. Und ich finde, da merkt man ja auch, es gibt Kunden, die passen zu einem, die passen zu seinem Unternehmen, zu seinem Modell. Und es gibt welche, die passen halt nicht dazu.
Ja.
Und das hat man als Unternehmer, so meine Erfahrung, oft ein sehr gutes Gespür mit zunehmender Erfahrung. Wo passt es zusammen? Wo teilt man die ganzen Vorgehensweisen, die ganzen Ideen und wo halt nicht? Aber das sollte man halt im Personalbereich genauso haben, ne? Und da bin ich mittlerweile großer Fan davon, wenn man als Unternehmer sich das halt selber nicht zutraut oder halt auch sagt, ja, man hat ja genug zu tun, ja, das hast du auch schon oft genug gesagt, man sollte sich nicht alles selber zumuten, dann diese Personalfunktion halt auch hervorzuheben und zu besetzen. Ja. Wie ist da deine Erfahrung? Du berätst ja viele KMU-Unternehmer. Ja.
Ganz genau so. Und gleichzeitig höre ich auf LinkedIn, werde ich wahrscheinlich viele böse Nachrichten bekommen, aber das große Jammern der HRler, die nicht am Entscheidertisch sitzen dürfen, ne? Und ich sehe das auch genauso wie all diese HRler oder wie du es auch gerade anschneidest. Ich glaube, HR ist eine extrem wichtige Funktion, um das Unternehmen strategisch voranzubringen und auch eine super spannende, weil in der aktuellen Welt sich halt so viel in Anforderungsprofilen und in der Führung verändert, dass es wichtig ist, HR zu besetzen oder sich zumindest Unterstützung zu holen. Aber de facto ist es so, und es ist witzig, ich habe vor 12 Jahren meine Masterarbeit darüber geschrieben, die Personalabteilungen abzuschaffen,
okay.
Weil Leadership und so viel mehr zu den Führungskräften geht und man die Administration so viel automatisieren und vereinfachen kann. Und ich glaube, es wird trotzdem immer eine HR geben, aber sie muss halt zum strategischen Partner werden, der die Businessperspektive kennt und ernst nimmt. So, und das ist ja de facto Stand heute, 12 Jahre später, ja. In ganz vielen Unternehmen immer noch nicht der Fall. Ne? Wenn ich jetzt in Unternehmen reingehe und wir haben Projekte dort, dann ist immer so die Meinung, HR ist halt so der Mensch, meistens auch die Frau, die da sitzt und die Arbeitsverträge ausdruckt und die Unterlagen einscannt und dann irgendwie am ersten Tag Geschenke auf den Tisch stellt und halt schaut, dass allen so ein bisschen gut geht.
Ja.
Und es ist ein schöner Teilbereich des Ganzen, aber in meiner Vorstellung maximal 10% von dem, was HR eigentlich leisten muss.
Absolut, ja. Also ich glaube das auch. Ich glaube da auch fest dran, dass man diesen Bereich deutlich intensiver bespielen sollte, sage ich mal in Anführungszeichen, weil am Ende geht es ja da viel darum, sich die richtigen Fragen zu stellen als Unternehmer. Weil du hast es eingangs gesagt, ne? Es gibt oft, sehe ich auch bei Unternehmen, die wir begleiten, gibt es oft mal viel Fluktuation, dann gibt es auf der Recruiting-Seite Probleme, dass man nicht die passenden Kräfte findet und all diese Themen. Und jetzt ist immer die Frage, wenn ich so Probleme erkenne, wie gehe ich damit um? Ne? Jetzt kann ich entweder sagen, ich gehe da als Unternehmer hin, löse das alles, weil ich bin ja der Chef und sage, okay, so und so wird es jetzt gemacht und so haue ich da drauf. Oder ich sage halt, nee, vielleicht gibt es eine Ursache für diese Probleme und vielleicht liegt diese Ursache mal ganz am Anfang von dem Ganzen bei mir als Unternehmer selber oder bei uns als Geschäftsleitung, dass ich diesen Bereich vernachlässige oder denke, es ist ein Bereich, den habe ich schon im Griff, das läuft schon, ne? Und mich dann letztendlich auch mit dem vielleicht, wie drücke ich es aus, reduzierten Wissen, das man hat im Personalbereich. So geht es mir beispielsweise ganz persönlich, bin ich ganz ehrlich, bei uns in der Ausbildung zum Steuerberater, auch zum Wirtschaftsprüfer, da lernt man über Personal letztendlich gar nichts.
Ja.
Ja, dann ist es halt so ein, ja, einfach ein erfahrungsbasiertes Wissen, was man sich dann aufbaut als Unternehmer. Aber ja, habe ich auch gelernt die letzten Jahre, da gibt es noch viel, viel mehr zu wissen in dem Bereich und viel, viel mehr, was man auch erreichen kann. Und am Ende des Tages, was mir auch wichtig ist, was ich gern allen mitgeben möchte in dem Ganzen, natürlich geht es ja in einem Unternehmen und auch in einem KMU-Unternehmen, es geht ums Geld. Ja? Mhm. Es geht darum, man muss ausreichend Geld verdienen, damit das Unternehmen weiterläuft, damit es wachsen kann. Und da ist für mich so, dass die Investition in diesen Personalbereich, weil ich glaube, da schrecken auch viele zurück, die am Ende dann sagen, ja, jetzt soll ich jemanden einstellen, quasi für Personalstrategie, für das große Ganze im Personalbereich. Ja, was bringt mir das denn effektiv unterm Strich? Ich glaube, da empfehle ich wirklich jedem, es einfach mal auszuprobieren, ja, das mal 1-2 Jahre zu machen und dann, wenn man das gemacht hat, dann sich hinterher mal wirklich ehrlich zu fragen, was hat es jetzt alles gebracht? Und da wird man nämlich feststellen, es bringt extrem viel an allen Stellen. Mitarbeiter sind zufriedener, man hat weniger Fluktuation, man hat einen besseren Recruiting-Prozess, man bekommt die richtigen Leute. Und das Endergebnis von dem Ganzen ist, wenn ich bessere, motiviertere, länger bleibende Mitarbeitende habe, ja, dann kommt der unternehmerische Erfolg unterm Strich, nämlich Gewinn, ja, der wird dann natürlich auch viel größer am Ende. Ne? Deswegen kann ich diese Investition aus meiner Erfahrung raus nur empfehlen. Aber du hast da bestimmt auch unterschiedliche Erfahrungen.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Aus deiner Erfahrung kann ich das gut nachvollziehen, weil du aber auch eine Einstellung zu diesem Thema und zur Führung hast, die das Ganze erlaubt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, du hast vorhin schon so angedeutet, man muss sich die richtigen Fragen stellen und HR kann vielleicht auch die richtigen Fragen stellen, aber es gibt halt auch Menschen, die die Schuld und die Verantwortung immer im Außen suchen. Ne? Also selbst wenn ich als HR Controlling mache und sage dann irgendwie Geschäftsführung, pass auf, wir stellen halt fest, dass die Fluktuation, die normalerweise, sagen wir mal, es läuft gut, bei 3% liegt, ne, die liegt halt in den ersten 6 Monaten bei 15. Ja? Da müssen eigentlich alle Alarmglocken angehen, weil entweder mein Recruiting-Prozess war schlecht,
ja.
Oder ich habe ein Problem im Onboarding. Und wenn es dann halt heißt, und es tut es halt leider oft so, ja, weil die jungen Menschen, die machen ja irgendwie ihren Job nicht mehr richtig oder die haben so hohe Anforderungen oder sonst was, dann sage ich dir auch ehrlich, kann ich den Leuten nicht mehr helfen. Und ich bin auch müde geworden, solchen Leuten zu helfen. Ich mag das nicht mehr ausdiskutieren. Dann sage ich, okay, passt, mach's weiter so wie bisher. Und ich freue mich mit anderen Unternehmen, dass wieder gute Bewerber reinkommen, die sich gegen solche Unternehmen entscheiden werden. Weil du kannst durchaus in den Dialog gehen. Entweder du lässt das HR machen oder gehst selber mit den Mitarbeitenden ins Gespräch. Und die sagen dir ja in der Regel, woran es liegt. Und wenn ich im Onboarding-Prozess, und ich glaube schon, dass die meisten da mittlerweile sehr transparent und ehrlich sind, spätestens beim Exit-Gespräch, und das ist auch, finde ich, ein Ding, das muss man machen, wenn Leute gehen, sich mit denen darüber zu unterhalten, wie ging es dir hier? Was hätten wir anders machen können? Hätte es Punkte gegeben, die dich dazu bewegt hätten zu bleiben oder so? weil du dann halt fortlaufend nachjustieren kannst. Aber das geht halt nur, wenn auch die Unternehmer und die Verantwortlichen in dem Unternehmen sich bewusst machen und sich dafür öffnen, dass man halt schon auch was dran ändern kann und nicht nur die Umwelt daran schuld ist. Aber ich glaube, dass viele erfolgreiche Unternehmer die Einstellung auch haben und mit denen arbeiten wir als Personaler natürlich dann auch sehr gerne zusammen.
Ja, absolut. Ich glaube, das Wichtige ist vor allem zu erkennen als Unternehmer, dass man hier vielleicht einen blinden Fleck hat in dem Bereich, weil man das einfach nicht, so ging es mir früher, man hat es einfach nicht auf der Agenda, dass es in diesem Bereich nicht gut läuft, weil man arbeitet eher so an den Symptomen quasi, die abzustellen, wie jetzt zum Beispiel, ich habe eine hohe Fluktuation, okay, dann gebe ich noch mehr aus für Marketing, um neue Leute wieder reinzuholen. Oder was jetzt in unserer Branche, in der Steuerberatungsbranche so der Klassiker ist aus meiner Beobachtung, egal, ob jetzt in einer Partnerschaft oder in einem Einzelunternehmen, man hat ganz oft Kolleginnen und Kollegen, die fangen an, wachsen dann im Unternehmen, stellen mehr und mehr Mitarbeiter ein und die Organisationsstruktur bleibt immer die gleiche. Mhm. Nämlich, ich habe quasi den oder die Unternehmerin als Führungskraft und habe immer mehr Mitarbeiter darunter. Und irgendwann habe ich dann für eine Person quasi, die das leitet, habe ich dann 15, 20 oder noch mehr Mitarbeiter und dann fragen sich diese Personen, ich erlebe das fast wöchentlich in Gesprächen mit Kollegen, ja, wie soll ich es denn alles machen? Ich arbeite schon 60 Stunden, 70 Stunden die Woche, ich arbeite dann operativ an den Kundenprojekten, die ganzen Mitarbeiter. Wozu führt es dann im Endeffekt? Ja, das führt dann auch dazu, dass die Mitarbeitenden natürlich unzufrieden werden, weil wenn ich 20 Leute führe, dann ist die Ansprechbarkeit meiner Führungskraft und die Zeit, die sie für mich einsetzen kann, die nähert sich irgendwann dem Nullpunkt an. Mhm. Und wenn ich mal die Chance habe, dann auch in einem eher unzufriedenen Moment, wahrscheinlich weil der Stress so groß ist, so was passiert dann? Dann gehen die Leute irgendwann kündigen und dann fragt sich der Unternehmer, ah, ich habe hohe Fluktuation und dann wird wieder in Marketing investiert. Aber es wird nicht erkannt quasi, wo liegt denn das eigentliche Problem? Ne? Ja. Und das glaube ich, das ist so der Wendepunkt, wenn man das erkannt hat, dass man an der Stelle, dass es quasi Möglichkeiten gibt zu investieren, sage ich jetzt auch einfach, weil wir sind ja in unserer Branche recht zahlengeprägt, ne? Aber es gibt die Möglichkeit zu investieren in jemanden, der sich um diese Personalarbeit, um die Personalstrategie kümmert, das zu organisieren, dann wird man hinterher merken, wow, es gibt wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten, im Personalbereich Dinge zu strukturieren, zu optimieren, dass die Gesamtzufriedenheit sowohl bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften, bei den Unternehmern massiv steigt. Und dann ist am Ende das Gesamtergebnis für alle viel, viel besser. Mhm. Also es war für mich faszinierende Erkenntnisse seiner Zeit.
Weißt du, was ich ganz spannend finde? Wir haben uns so das Thema Leadership auf die Fahne geschrieben und sind total beim Personalbereich gelandet und reden eigentlich gerade nur über Personalarbeit. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das falsch war und finde aber, es ist nicht falsch, weil genau das sollte, finde ich, eine gute HR-Funktion erreichen, dass die Führungskräfte anfangen zu reflektieren und auch das Handwerkszeug von dir als Personaler bekommen. Die haben das vorher auch, ne? Aber die haben halt nicht die Ressourcen und den Schwerpunkt, wie du sagst, ne? Zum Beispiel KPIs auszuwerten, die Indizien geben können über Entwicklungen im Unternehmen. Und dieses Material muss man, glaube ich, zur Verfügung stellen. Man muss über die Organisationsstruktur drüber, passt die zum Unternehmen, passt die dazu, wie wir arbeiten, was du auch schon angesprochen hast, um guten Leadership so zu ermöglichen. Und der bedeutet eben auch viel zwischenmenschliche Beziehungen, Vision teilen, Ziele teilen, transparenter sein. Und das ist schon was ich witzigerweise vor allem in eurer Branche gerade sehr sehe, dass da schon irgendwie so ein unsichtbarer Vorhang ist zwischen Mitarbeitende und Partner und Geschäftsführer. Ne? Und das ein bisschen enger zu verzahnen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und beim Thema Leadership ist hier, glaube ich, auch so ein Shift, der in vielen anderen Branchen schon vor ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnten passiert ist, aber bei uns noch mehr ankommen darf, von transaktionaler Führung hin zu transformationaler Führung. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt
hast. So weit bin ich noch nicht.
Okay. Transaktional bedeutet ja quasi, du gibst eine Aufgabe an den Mitarbeitenden, sagst, das erledigst du und wenn du damit fertig bist, gibst du es mir wieder zurück. So, und anhand der steigenden Komplexität der Aufgaben und auch der Effizienzsteigerung, die wir durch Automatisierungen gewinnen, sehe ich da ganz klar einen Flaschenhals bei der Führungskraft, weil wenn du 20 Mitarbeiter hast, dann kannst du also tschüss. Ja. selbst wenn du nur 5 hast und die immer effizienter und schneller werden, wirst du irgendwann der Flaschenhals. Mhm. Das heißt, du musst es schaffen durch deine Vision und deine Handlungsempfehlung und die Klarheit in deinen Werten, dass Mitarbeitende transformational werden. Also die kennen die Ziele und sie können selber entscheiden. Und je mehr du delegieren kannst, desto mehr Unternehmenserfolg wirst du in Zukunft haben, weil du dann auch Gewinn hast von dieser Effizienzsteigerung, die gerade passiert. Bedeutet aber auch, man muss delegieren können. Und ich glaube, das ist ein Thema, da haben wir schon viel drüber gesprochen in der Vergangenheit. Ja. Fällt manchmal schwer, ne? Woran liegt's?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, woran das liegt. Also mir fällt es ehrlicherweise nicht so schwer. Wir haben ja, wie du sagst, schon viel drüber gesprochen. Ich denke, das, was du gerade beschrieben hast, ich kannte die Begriffe noch nicht, aber das ist schon das, was ich von innen heraus immer versuche umzusetzen, dass ich im Endeffekt den Mitarbeitenden so viel Verantwortung wie möglich gebe und eigentlich nur ein Gefühl dafür vermitteln möchte, wo wollen wir hin mit dem Ganzen und was ist mir grundsätzlich quasi wichtig, wie wollen wir arbeiten, also jetzt in materiellen Fragen, so wie genau wollen wir Dinge anschauen und sowas, ne? Aber auch, was ist uns wichtig, mir ist zum Beispiel sehr wichtig, ja, dass unsere Kunden zufrieden sind, dass wir auch, wenn ein Kunde ein Anliegen hat, dass wir das priorisieren und nicht die Arbeit, die im Hintergrund bei uns irgendwie liegt, wo wir vielleicht sagen, es gibt jetzt irgendwo eine Frist fürs Finanzamt oder für sonst irgendwas, sondern dass wir sagen, nee, das sind ja unsere Kunden und wenn die aktuellen Anliegen haben, dann machen wir das. Aber so, das meine ich, dass man quasi eher so eine generelle Linie und Idee vorgibt und wenn die Mitarbeitenden diese Linie verstanden haben und verstehen, dann brauchen die am Ende gar keine Einzelanweisung mehr. Plus, sie fragen auch nicht. Also sie brauchen nicht immer zu fragen, soll ich nach links, soll ich nach rechts, wie soll ich hier entscheiden? Weil das sind ja gerade auch diese großen Zeitfresser als Führungskraft. Wenn ich so delegiere, oder ich würde es fast in Anführungszeichen setzen, zu delegieren, dass ich immer so eine einzelne Aufgabe mache, ohne irgendeine Entscheidungsbefugnis, weil dann kommt es ständig wieder zu mir zurück.
Ja.
Und der Mitarbeiter, der wird es vielleicht auch gar nicht zwingend einfordern, weil der denkt sich dann, naja, ich kann ja mit der Situation vielleicht ganz gut leben, je nach Typ natürlich. Man kann sagen, okay, ich habe immer so eine ganz eng definierte Aufgabe, die mache ich und sobald irgendein Problem ist oder irgendeine Entscheidung zu treffen ist, da frage ich wieder meine Führungskraft. Ne? Das ist ja für mich als Mitarbeiter, wenn ich das möchte, da bin ich in einem sehr entspannten Leben dann eigentlich drin. Ne? Und das muss ich aber aus meiner Sicht als Führungskraft verhindern. Aus zwei Gründen. Zum einen, damit ich selber diese Zeit und Freiheit gewinne und zum anderen vor allem, damit ich es schaffe, Mitarbeitende wirklich nach vorne zu entwickeln, die auch in der zukünftigen Arbeitswelt, du hast gesagt, es wird alles immer schneller, komplexer, mehr Tools und so weiter und so fort, damit ich in dieser Arbeitswelt auch wirklich zurechtkomme. Da muss ich aus meiner Sicht in diese Eigenständigkeit quasi reinkommen. Manchmal ist schon so Begriffe gefallen, wie so der, wie soll man sagen, dass Mitarbeiter schon so eine Art kleine Selbstständige sind, in Anführungszeichen. Das ist jetzt übertrieben, aber so in die Richtung aus meiner Sicht geht's ein bisschen. Ja,
ja. Ich würde gerne noch ergänzen, dass ich sogar finde, dass es nicht nur für die Mitarbeitenden, die so ein entspanntes Leben haben wollen, schwierig, wenn du die so führst, also so transaktional, sondern gerade für die High-Performer, die du hast und die Leute, die sich entwickeln wollen, weil die super schnell genervt davon sind, wenn sie nicht weiterlaufen können und praktisch, das ist wie so, die haben monatelang für ihren Sprint trainiert, ne? Die haben eine gute Ausbildung, die wollen Gas geben und dann sagst du ihnen, okay, du darfst den Sprint über deine 400 Meter jetzt schon machen, aber alle 50 Meter stoppst du bitte, klatscht einmal mit mir ab und dann läufst du weiter, ne? Da können die gar nicht ihr Potenzial ausleben. Und das ist auch, da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Unternehmensstrategie. Wenn du High-Performer haben willst in deinem Unternehmen, musst du auch ein Umfeld schaffen, in dem die sich wohlfühlen und da langfristig bleiben wollen und sich mit dir entwickeln wollen. Und das bedeutet auch weiterentwickeln. Bedeutet auch, und das fällt Unternehmern halt super schwer, Rückschläge mitzutragen. Ne? Es werden Fehler passieren, es wird auch mal was nicht so gut laufen. Und dann, finde ich, trennt sich im Leadership so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Gibst du deinem Mitarbeiter die Möglichkeit, selber wieder rauszukommen? Du darfst mentoren, du darfst unterstützen. Alles wunderbar. Aber dann so, oh Gott, jetzt ist es schiefgelaufen, jetzt muss ich sofort wieder reinspringen und alles an mich reißen, damit der Mitarbeiter bloß nicht mehr kaputt macht. Das machst du ein, zwei Mal und beim dritten Mal sagt der Mitarbeiter halt so, ja, pff, also wird sich sowieso drum gekümmert. Und am Ende habe ich keine Bühne und da kann ich jetzt entweder Fehler machen, ohne dass es Auswirkungen hat, aber im schlimmsten Fall, ich kann dann auch Erfolg haben, ohne dass es Auswirkungen hat und wozu dann? Und dann würden sich einige Menschen, glaube ich, auch umorientieren.
Absolut, ja. Also ich glaube, das war jetzt, man merkt auch, du brennst für das Thema, ne? Und das sind auch die Herausforderungen, die dir im Alltag begegnen, auch im Führungskräfte-Coaching.
Mhm.
Wir machen so zum Schluss immer eine kleine Schätzfrage. Heute würde ich mal Folgendes fragen, was mich interessiert. Aus deiner Sicht raus, wie viel Prozent des Erfolgs eines Unternehmens hängt im ganzen Bereich Personal, ob es jetzt Leadership ist, operative Personalarbeit, wie viel Prozent hängt davon ab?
Meine HR-Bubble würde jetzt sagen 100, weil der Mensch ist das Wichtigste im Unternehmen. Also ich glaube, wenn du den Bereich richtig schlecht besetzt oder sich eine Führungskraft drum kümmert, die das gar nicht möchte, 80%.
Oh,
wenn es so okay läuft, brauchst du nicht unbedingt eine Funktion, wird auch weiterhin laufen, dann sage ich so 30. Aber die Frage ist halt, spielst du, um nicht zu verlieren und möglichst wenig Risiko einzugehen, oder spielst du, um zu gewinnen? Und ich glaube, wenn du spielst, um zu gewinnen und das Maximum aus deinem Unternehmen rausholen willst, dann musst du diese Personalfunktion sehr gut besetzen und innovativ und zukunftsgerichtet. Und dann trägt sie, weiß ich nicht, ich kann gar keine Zahlen nennen, weil das total abhängig davon ist, wie die anderen Führungskräfte auch mitziehen. Ich bin nicht der Meinung, es ist 100% so.
Also ich nehme auf jeden Fall mal mit. Und so sehe ich es auch selber. Wenn ich gewinnen will, als Unternehmer, ich beispielsweise, ich will gerne gewinnen, dann hat es eine ganz, ganz massive Auswirkung. Und das, glaube ich, ist so, wie man heute unser Gespräch gut zusammenfassen kann, das muss ich wissen als KMU-Unternehmer.
Genau. Wenn du über den Durchschnitt hinauswachsen willst, brauchst du Personal.
Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Laila, dass du heute da warst. War super spannend.
Danke dir für das Gespräch.
Na, und dann bis zur nächsten Folge, nächsten Donnerstag.